Dieser Vortrag wurde eigentlich auf eine Stunde ausgelegt. Für die anderen XP-Konferenzen in Deutschland geht alles schneller. Das heißt, sie haben uns nur eine halbe Stunde zur Zeit zur Verfügung gestellt. Wir haben dann optimiert und optimiert, und inzwischen haben wir eigentlich alles, was ich sage, wegoptimiert. Das heißt, dass er den Vortrag jetzt allein hält. Ich werde einfach nur mein Senf dazugeben zwischendurch. Also viel Spaß.
Okay, danke schön, Joseph. Das ist gut, dass man sieht, wir versuchen auch eben unseren Talk zu optimieren. Also eine andere Sache, die ich zu optimieren versuche, ist, ich werde versuchen, diesen Vortrag auf Deutsch zu halten. Das ist zwar meine Muttersprache, aber ich glaube, es ist Jahre her, seitdem ich das letzte Mal einen Vortrag wirklich in Deutsch gehalten habe. Also es werden wahrscheinlich gewisse Anglizismen reinrutschen. Ich habe aber ganz fleißig die Slides alle, also die Folien, alle auf Deutsch umgesetzt. Wer von Ihnen hier drin hat Informatik studiert? Hand hoch. Also, ja, ich eigentlich nicht. Und das ist schon das Geständnis, das ich hier ablegen muss. Ich bin kein Softwareentwickler wirklich, ich bin kein Informatiker wirklich. Ich bin Molekularbiologe. Und ich habe 10 Jahre lang im Labor Forschung betrieben, obwohl das, was ich jetzt heute mache, das ist tatsächlich viel näher an der Softwareentwicklung dran, als an den Pipetten und den Petrischalen und den PCR-Maschinen. Und ich finde es aber interessant, nicht alle Hände sind hochgegangen. Das heißt, es gibt doch auch Leute, die nicht Vollblut-Informatiker sind und trotzdem interessiert sind, ja, wie man Leute dazu bringen kann, dass sie sich effektiv und selbst organisieren. Und das finde ich ganz interessant, das selbstorganisierende Verhalten, das ist ja was, das wir in der Biologie gut kennen. Das machen Zellen, wie sie miteinander signalisieren, das machen, wenn sich Organe bilden, findet Selbstorganisation statt, ganze Kolonien von ja, Ameisen oder was es dann auch ist, Bakterien organisieren sich selbst, bloß die Biologen, die organisieren sich nicht selbst. Also diese ganze Sache, Agile-Prozesse, Scrum, das ist in der biologischen Forschung eigentlich erstaunlicherweise kein großes Thema. Bis jetzt. Und wir haben versucht, Agile und Scrum anzuwenden in einem Bioinformatik-Background, und ich möchte ein bisschen hier einen Experience Report darüber geben, was wir gemacht haben. Das da, was man hier neben mir sieht, das sind Amöben. Das ist eine Amöbenart, die heißt Dictyostelium discoideum. Die leben so im Waldboden als Einzeller, meistens. Jetzt schauen Sie mal. Ja, was passiert da? Das ist Selbstorganisation. Was diese Amöben machen, die leben ihr Leben eigentlich ganz friedlich alleine, irgendwo im Waldboden, solange sie genug zu essen haben. Bis zu dem Moment, wo die Nahrung knapp wird. Und da machen sie was ganz Simples. Die ersten, die entdecken, ich habe Hunger, ich kriege nicht genug zu essen, fangen ein chemisches Signal an auszusenden. Und alle Amöben, die dieses Signal empfangen, machen 2 Dinge. Erstens, sie wandern diesen Gradient entlang. Sie wandern zur höheren Konzentration hin. Und zweitens, sie selbst fangen ebenfalls an, diese Chemikalie auszuschütten, dieses Pheromon. Und das ist das, was passiert. Sie aggregieren zusammen. Und sobald das passiert, fangen diese Lebewesen dann an, wie ein mehrzelliger Organismus zu leben. Das bildet dann etwas aus, das sieht so aus wie das, was Sie hier unten links sehen. Das nennt man auf Englisch einen Slug, eine Schnecke, eine Nacktschnecke, ist ein bisschen kleiner. Und das kann als Gesamtes, als Organismus über den Waldboden wandern, auf der Suche nach besseren Nahrungsquellen. Und wenn das auch fehlschlägt, dann machen sie eigentlich was noch viel Erstaunlicheres. Dann gehen sie durch diese ganze Entwicklung durch und bauen diesen mehrzelligen Organismus, bauen sowas Pilzähnliches, einen sogenannten Fruiting Body auf. Manche Zellen werden dann zu den Zellen, die diesen Stamm machen, andere Zellen machen diesen Fruchtkörper, und einige wenige von den Zellen werden zu den Sporen, die dann von dem Wind weggetragen werden und hoffentlich irgendwo hinkommen, wo mehr Nahrungsmittel vorhanden sind. Und das ist, wenn man so will, könnte man sagen, die Essenz von Scrum, das Kernstück. Diese Zellen nehmen die minimale Information, die zurzeit relevant ist. Die haben kein Corporate Manual, wie sie im Fall von Nahrungsmittelknappheit aggregieren sollen und was sie dann tun sollen, sondern sie sind selbstorganisierend und sie reagieren, iterativ kann man sagen, auf Einflüsse von außen. Und genauso könnte man sagen, ist ein selbstorganisierendes Team im Scrum, baut das ein komplexes Produkt in Iterationen. Aber ich denke, es ist wichtig, hier eine Fußnote aufzumachen und zu sagen, das hier, das ist bloß ein Denkmodell. Das ist Biologie. Das sind Schleimpilze. Die Dinger heißen Schleimpilze. Das sind keine Menschen. Das ist kein Team. Wenn wir Teams betrachten, dann gibt es ganz andere Motivationen, wie der freie Wille oder extrinsische oder intrinsische Motivationen. Das fällt alles weg, wenn wir Schleimpilze anschauen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch etwas, mit dem sich Joseph in den letzten Jahren sehr stark mit auseinandersetzt, wie man eine formale Theorie der Selbstorganisation finden kann, die auch für Menschen gültig ist. Ich weiß nicht, ob du da etwas dazu...
Na, ich will einfach nur sagen, wenn wir diesen Video anschauen und denken, das würde für Menschen gelten, sind zwei Sachen mal zu bemerken. Erstens, bei den Sporen gehen was bis zu 90% verlieren ihr Leben für den Guten des Besseren. Und das ist das Problem, das ich habe, wenn wir biologische Modelle denken, wir können die über Menschen anwenden. höchstens, wenn wir den Film anschauen, sieht es echt aus wie ein Blick von oben vor dem Apple-Laden in der Zürich Bahnhofstraße, wo der neue iPhone verkauft wird. Aber sonst eigentlich, ist biologische Metaphern gehen bis zu einem bestimmten Punkt, aber nicht weiter.
Genau. Was wir jetzt betrachten, ist ein Team. Das ist das echte Team, die sehen nicht ganz so aus, aber die Zusammensetzung stimmt. Also worüber ich heute erzählen möchte, ist Scrum im universitären Umfeld, und zwar in einer Forschungsgruppe, die sich mit Bioinformatik beschäftigt. Und wir haben da zwei Scrum-Teams eingeführt, das erste eher noch nahe an der Softwareentwicklung und das zweite dann wirklich, um Forschung zu betreiben. Und die Uni ist ja ein ganz interessantes Umfeld. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat Forschung an der Uni gemacht oder so akademische Software entwickelt oder sowas? Ja, doch einige. Ich hoffe, Sie sind einverstanden mit mir, wenn ich sage, es ist manchmal etwas bizarr und etwas realitätsfern auch. Und ich kann mich sehr gut erinnern, vor ungefähr 2,5 Jahren hat Joseph eine Einführung gehalten, vor Mitgliedern von einem renommierten Bioinformatik-Institut, hat er erzählt über Scrum, er hat erklärt, um was es geht, was die Rollen sind, wie der Prozess abläuft. Und zu irgendeinem Punkt hat einer der Herren, die relativ weit hinten saßen, mit einer gewissen Seniorität, sich erhoben und gesagt, das ist ja ganz interessant, was Sie hier erzählen, aber für uns in der Forschung hat das keinerlei Relevanz, weil Forschung ist nicht planbar. Diese Inkremente, diese Timeboxen, von denen Sie sprechen, wenn wir das auf unsere Sachen anwenden, ja, dann ist das 4 Jahre. So lang geht ungefähr ein Doktorat. Zwischendrin können wir keine entscheiden. Da muss man erstmal schauen, wo es hingeht.
Sprintlänge 4 Jahre.
Schön. Und er hat dann noch einen draufgelegt, hat gesagt, und überhaupt, was ihr hier vorschlagt, das ist für mich das Ende der persönlichen Freiheit. So. Gut, also, wenn Sie mich fragen, macht das alles ziemlich wenig Sinn. Es ist einfach nicht wahr, dass wir immer noch dieses hehre Forschungsideal haben, wo man da sitzt und einfach so vor sich hin forscht. Heutzutage muss man doch auch an Stiftungen Berichte abgeben. Der Steuerzahler will wissen, für was er sein Geld ausgegeben hat. Also so ganz zielfrei ist es wohl doch nicht möglich. Also sicherlich freier als in der Industrie, aber es macht durchaus Sinn, Prozesse einzuführen, die regelmäßig schauen, gehe ich überhaupt noch ungefähr in die richtige Richtung, wo ich hin will. Und was ich auch sehr interessant finde, ist mit diesem Statement, dass das das Ende der persönlichen Freiheit ist. Normalerweise, wenn man über Scrum redet, dann heißt es immer, dass die Manager sich wehren werden, dagegen die Kontrolle zu verlieren. In diesem Fall hier haben wir die Leute, die einzelnen Wissenschaftler in Forschungsgruppe, die Angst davor haben, überhaupt ein gewisses Maß an Kontrolle auferlegt zu bekommen und auch an Selbstverantwortung, die man öffentlich und transparent darlegt, was man gemacht hat. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man diese Angst ernst nimmt und auch der entgegentritt, wenn man Scrum versucht, im wissenschaftlichen Umfeld einzuführen. Wir haben Scrum eingeführt bei dieser Gruppe, in dem wir versucht haben, ein Projekt zu retten, das von den National Institutes of Health in Amerika, das ist wahrscheinlich der größte Granting Body, den es überhaupt gibt im im Sinne von wie viel Geld da in die Forschung gesteckt wird. Also das ist das NIH, die haben ein großes Projekt gestartet, viel Geld an 7 Zentren gegeben, dass die Proteinstrukturen lösen, das ist jetzt nicht so wichtig, und die Modelle, die sich anhand dieser Strukturen berechnen lassen, dann den Biologen zur Anwendung zur Verfügung stellen. Und was passiert ist, ist eben das andere NIH, das Not Invented Here Syndrom. Diese 7 Zentren haben dann mit diesem Geld ihre Forschung gemacht und ihre Resultate in 7 verschiedenen Plattformen auf dem Web dargeboten. Die Plattformen bedienen sich leicht anders, die Daten, die man zurückkriegt, sind nicht im selben Referenzraum, sind quasi nicht vergleichbar. Für einen Biologen ist es sowieso schon schwer zu verstehen, was er mit einem Proteinmodell anfangen kann, wo er es anfängt überzuinterpretieren, aber wenn das so ist, ist es schlicht und einfach nicht mehr möglich. Und die National Institutes of Health, das NIH, hat das gesehen und haben gesagt, okay, das ist schön und gut, was ihr da habt, aber was wir eigentlich möchten, ist das da. Wir möchten ein Portal, wo die Leute sehr user-friendly ihre Query eingeben können, so Google-like Interface, und dann die Daten von allen 7 Zentren präsentiert kriegen, im gleichen Referenzraum, direkt vergleichbar. Und die Gruppe, mit der ich arbeite, wurde angefragt, ob sie das machen könnten. Und bei dieser ganzen Sache war ein Haken dabei, nämlich das Ganze muss produktiv sein in 6 Wochen. Weil in 6 Wochen war, beziehungsweise man muss das qualifizieren, die Zeit zwischen dem, dass das Geld für das ankam und dass es reviewed wird, war 6 Wochen. Das wurde lang vorher diskutiert und nichts passierte, wie das so üblich ist. Wir hatten 6 Wochen. Nach 6 Wochen wird das von Experten evaluiert und die Evaluation entscheidet, ob weiteres Geld für das ausgegeben wird, dass man wirklich über 4 Jahre ein paar Developer anstellt und da richtig ein gutes Portal draus baut. Also es geht um viel Geld. Die Frage war, kriegen wir das hin? Da könnten 7 Leute dran arbeiten innerhalb der Gruppe, aber die haben noch nie zusammengearbeitet. Die sind alle in ihren eigenen Projekten. Die kommen aus verschiedenen Richtungen. Das sind Doktoranden, Postdocs, Entwickler. Das war in der Sommerzeit, also es werden noch ein paar Leute im Urlaub sein. Und vielleicht noch viel schlimmer, so eine Föderation dieser Daten wurde in dieser Community noch nie gemacht, weil diese Community ist sehr kompetitiv, die Leute wollen sich nicht gerne in die Karten reinschauen lassen. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch keine Ahnung, wie die Datenflüsse aussehen werden, wie die Formate aussehen werden. Und das war quasi das Window of Opportunity, wo dann Joseph und ich, also Joseph vor allem als Scrum vorgestellt hat und ich dann diese Scrum-Teams als Scrum Master betreut habe, um dieses Projekt umzusetzen. Und ja, to make a long story short, das hat geklappt. Das Review fand gut, was wir gemacht haben. Das ist jetzt 18 Monate her. Mittlerweile werden 3 Programmierer von dem bezahlt. Aber wir reden nicht so gern über Geld, wenn wir in der Wissenschaft sind. Was viel wichtiger ist, das ist mittlerweile geco-branded von Nature als das Nature Gateway to Protein Structure Information. Und was wir dabei gemerkt haben, ist, dass diese Arbeit so sehr intensiv mit Scrum, dass das eigentlich ziemlich Spaß macht. Und Spaß nicht in dem Sinn, dass man jetzt irgendwie Blödsinn macht, sondern dass man voll im Task ist, voll drin ist, alles passt zusammen, die Leute arbeiten sehr intensiv miteinander. Dieses Feeling, dieses Flow-Feeling, das wurde gestern schon mal angetönt. Und Flow ist ja dieser Zustand des optimalen Erlebens, das wurde von Mihaly Csikszentmihalyi, einem amerikanischen Psychologen, also eigentlich Ungarn, hört man am Namen, in der Mitte der 70er Jahre entdeckt, indem er sich mit Freeclimbern unterhalten hat, mit Rock'n'Roll-Tänzern, mit Herzchirurgen, mit Schachspielern, mit Leuten, die ganz verschiedene Dinge tun. Und er war interessiert an diesem Gefühl, das man hat, wenn man so in the zone ist, so on top of all the things, im Flow, dieses Wort kommt immer wieder vor. Die Leute haben das Gefühl, die Dinge fließen einfach. Und die interessante Realisation von ihm war, es kommt gar nicht darauf an, was man tut, sondern die Bedingungen, um in diese Flow-Zone zu kommen, sind immer dieselben. Erstens, man braucht klare, sehr klar formulierte und Ziele, und die müssen mindestens potenziell erreichbar sein. Und diese Ziele bedingen einen hohen Grad an Kenntnissen, an Skills und sind sehr herausfordernd. Es ist gerade der Moment, wo man noch nicht überfordert ist. Man kriegt es gerade noch hin und man hat diese Erfolgserlebnisse. Das wird gefördert durch strukturierte Aktivitäten wie Musikspielen oder Prozeduren, Prozesse, zum Beispiel bei Operationen, die sind sehr ritualisiert. Wichtig ist auch ein direktes, unmittelbares Feedback während der Handlung, dass man merkt, man kann sein Verhalten anpassen an die Bedürfnisse der Situation. Und das führt dazu, dass man dieses Gefühl einer persönlichen Kontrolle über die Aktivität hat. Ich bin der Herr meiner Dinge. Das zweite ist Konzentration und Fokus. Man geht in dieser Tat auf. Man hat keine Ablenkung, man nimmt sie nicht wahr. Man hat das Gefühl, dass der Datenstream, der auf einen reinkommt, komplett angepasst ist auf die Bedürfnisse der Aufgabe. Das, was ich sehe, das, was ich höre, das, was ich lese, ist genau das, was ich jetzt brauche, um das zu erledigen, woran ich bin. Keine Ablenkungen. Und das führt dazu, dass man dann quasi im Moment aufgeht und das Bewusstsein für sich selbst verliert. Also nicht das Selbstbewusstsein, das ist was anderes. Und schließlich, Flow-Aktivitäten werden als mühelos wahrgenommen und haben eine intrinsische Belohnung. Es gibt uns ein gutes Gefühl, wenn wir das tun. Die Tätigkeit selbst ist etwas, das als schön empfunden wird. Und ich bin der Meinung, dass Scrum sehr gut dazu geeignet ist, diesen Flow, dieses Gefühl auszulösen, weil in Scrum setzen wir explizite Ziele und wir sollten sie schwierig setzen, bewusst. Es soll challenging sein. Wir versuchen gleichzeitig auch Ablenkungen wie Meetings etc. so gut wie möglich aus dem Weg zu räumen. Als Anmerkung, in Josephs Temperaturmodell ist dieser Flow State wahrscheinlich der Status des Kochens, noch nicht des Burning, des Verbrennens und sicherlich nicht Abkühlen. Das heißt aber auch, dass wenn man im Flow bleibt, muss man aus der Komfortzone raus. Man muss sich immer wieder selbst herausfordern. Und das ist schwierig für manche. Wir hatten in unseren Scrums auch Leute, die dann irgendwann ausgestiegen sind. Die dem Professor gesagt haben, ich möchte in diesem Team nicht mehr mitarbeiten, ich muss meine Sachen irgendwie anders auf die Reihe kriegen. Das ist so. Es gibt andere Leute, denen hat das so gut gefallen, dass sie zum Professor gegangen sind und haben gesagt, könntest du mir nicht die Ausbildung zum Scrum Master zahlen? Und Flow, warum ich jetzt so diese ganze Zeit auf diesem Flow iteriere, das ist, weil ich bin ziemlich sicher, dass Flow eine der Hauptmotivationen überhaupt in der akademischen Forschung ist. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, rein wegen dem Geld ist man nicht an der Uni. Also die extrinsische Motivation ist es nicht. Es ist das zusammen mit anderen schlauen Leuten sein, wie James Watson gesagt hat, never be the smartest person in any room. Es ist dieses Gruppengefühl, dass man zusammen etwas erreichen kann, das man allein nicht erreichen könnte. Und ich glaube, da spielt Flow eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und schließlich, Scrum ist meiner Meinung nach ein Spiel eigentlich. Es hat Regeln, die sind explizit, die sind sehr einfach, das Spiel ist trotzdem sehr schwierig, das ist klar. Und die Regeln müssen von allen befolgt werden. Was das aber auch heißt, ist, dass Scrum hat zu tun mit Qualität und mit Commitment und nicht mit der Domäne, in der wir es ausüben. Und darum haben wir uns dann auch gefragt, jetzt wo wir das gesehen haben, dass das so toll funktioniert, um dieses Portal zu bauen, warum wenden wir das nicht in der Forschung an? Können wir Scrum als Methode übernehmen in die Forschung und dieses agile Denken für, was wir halt machen, Comparative Modeling, für Molekulardynamik, für Medikamentendesign einsetzen? Man hat so grundsätzlich die Idee, dass Forscher halt so vor sich, also Forschung ist etwas, das geht so vor sich hin. Wie gesagt, das ist nicht regulierbar und man wartet auf diesen plötzlichen Einfall, diese kreative Zufallsentdeckung wie Sir Alexander Fleming, der sich gefragt hat, warum zum Teufel wachsen meine Bakterien nicht? Und bevor er sich versah, hat er Penicillin erfunden, das ist leicht vereinfacht, der erste Magic Bullet Drug. Aber man muss auch sehen, dass, das hat der Rektor unserer Universität gesagt, er ist überzeugt, dass nur 1% der Leute maximal das Potenzial haben, je einen Nobelpreis zu kriegen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle blöd sind. Das heißt aber, dass wir vielleicht unsere tollen Einfälle, denen wir hinterherrennen, manchmal etwas kritischer hinterfragen sollten, kritischer würdigen und nicht überschätzen, weil sonst meandert man irgendwo hin und verläuft sich schlussendlich. Und das ist traditionell so ein bisschen die Aufgabe des Doktorvaters, dass man seine Doktoranden wieder zurückbringt auf das fruchtbare Terrain. Und ein Prozess, der die genügende Flexibilität für das hat, aber trotzdem so eine Abfolge erreichbarer Zwischenschritte postuliert, wie eben Scrum, das hilft dabei. Die Frage ist natürlich, wie setzt man das um, wenn man dieses ganze, diesen XP-Unterbau nicht hat, wenn man gar keine Software entwickelt. Und ich erhebe nicht den Anspruch, dass das jetzt die endgültige Antwort ist. Das sind die Antworten, die wir für unser Team gefunden haben. Wer ist der Product Owner? Kann man sagen, das ist der Doktorand. Das ist der einzelne Doktorand, der sich fragt, wann zum Teufel ist meine Doktorarbeit fertig? Oder der Postdoc, der sagt, ich muss jetzt beweisen, dass ich fantastisch bin. Das Problem dabei ist aber, also ein Problem davon ist, also dann macht man Solo Scrum automatisch, weil die Team-Size schrumpft. Das andere Problem ist, ich glaube, dass es in der Product Owner Rolle auch ganz wichtig ist, diese Overall Vision zu haben, wohin soll das Ganze gehen, eine Breite des Feldes auch zu verstehen. Und wir haben für uns entschieden, dass der Gruppenleiter, also der Professor, der Product Owner ist, aber das jetzt nicht als autokratischer Product Owner auslebt, sondern mehr als Reality-Check für was sind die Ziele des Doktoranden verwendet. Was sind denn unsere Shippable Increments? Oder was ist eigentlich unser Produkt? Was machen wir eigentlich? Was heißt dann? Wir haben Definitionen für all das gefunden und in unsere Project Charter aufgenommen. Das sind jetzt eher Thesen. Aber ich glaube, als Produkt, das ist noch relativ einfach zu definieren. Wir kreieren Wissen und das verpacken wir irgendwie in Papers, die wir publizieren. Und wir bauen Wissen auch intern auf, das wir irgendwie intern dokumentieren, sodass die Leute in der Gruppe das Wissen weiter tradieren können. Und wir haben das Shippable Increment definiert als eine wissenschaftliche Frage, die auf eine solide wissenschaftliche Art beantwortet ist, mittels entweder einem Experiment oder einer Simulation oder Literaturstudium. Und das Physical Embodiment von dem ist, schon wieder so ein Anglizismus und schöner, also das konkrete Resultat ist eine einseitige, maximal einseitige Zusammenfassung, die diese Frage beantwortet. Und die ist im Prinzip publizierbar. Das heißt, die hat Graphen, die auch eine Legende haben. Wenn da Tabellen sind, dann ist beschrieben, was genau in der Tabelle ist, wie es gemacht worden ist. Das heißt, man kriegt so eine Art Timeline der Forschung von Sprint Review zu Sprint Review. Wie sieht die richtige Toolbox aus? Eine Sache ist eben diese A4-Zusammenfassung, die wir als Tool verwenden. Die anderen XP-Sachen, ja, wir haben zum Beispiel etwas gemacht, das nennen wir Pair Reasoning. Das ist sowas wie Pair Programming. Das sind aber zum Beispiel zwei Doktoranden, die sich halt mal zusammensetzen mit einer großen Tasse Kaffee und einem Whiteboard und ein Problem anpacken. Das haben wir früher auch schon gesehen, nur früher ist das der Doktorand mit dem Professor. Jetzt machen das die Leute spontan untereinander. Welche Größe soll das Team haben? Das habe ich schon gesagt, wir machen nicht Solo-Scrums. Wir versuchen Leute aufgrund der Techniken, die sie gemeinsam anwenden, zusammenzufassen. Das heißt, wir haben kein Sprint-Goal vielleicht, ja. Auf der anderen Seite haben wir lebendige Interaktionen, wir haben Daily Stand-Ups, wir haben Informationen, die zwischen den Leuten ausgetauscht wird. Und das ist das, was wirklich wichtig ist. Ist wissenschaftliche Kreativität mit Scrum vereinbar? Darauf komme ich zurück ganz am Ende von meinem Talk. Aber jetzt etwas sehr Unwissenschaftliches. Die Sample Size hier ist 7, also das kriegt man nirgendwo vernünftig publiziert, sowas. Aber das war eine kleine Umfrage, die ich gemacht habe mit den Leuten, die sowohl Erfahrung hatten in diesem Development Scrum als auch in dem Science Scrum. Nachdem wir das ungefähr ein Jahr etwas mehr gemacht haben, von ganz dunkelrot gar nicht wichtig zu ganz dunkelgrün sehr richtig oder auch von links nach rechts. Und man sieht, die Leute fühlen sich produktiver, sehen sich selbst auch als produktiver, finden, dass ihre Zeit besser genutzt wird und haben eine bessere Übersicht über die Projekte, die überhaupt in der Gruppe laufen. Für Entwicklung ist Scrum ganz sicher von allen aufgefasst als etwas, das sehr hervorragend ist. Für die Forschung sind die Meinungen noch ein bisschen geteilt. Ich sehe da eine vorsichtige Zustimmung. Ich muss das unbedingt wiederholen, weil das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr alt, diese Umfrage. Aber ganz besonders wichtig ist der unterste Balken. Das musste ich einfach reintun nach diesem Statement. Und ich glaube, wir können ganz klar sagen, die persönliche Freiheit geht nicht verloren, wenn man Scrum macht. Das war anonym. Also das konnte sich jeder äußern, wie er wollte. Und naja gut, das sind so Success Stories. Und Success Stories, das hat meine Frau gesagt, sind langweilig. Weil Wir haben das Buch gelesen, wir haben es angewendet, es funktioniert. Cool, super, kann ich auch lesen. Drum möchte ich jetzt ganz am Schluss noch ein paar Slides zeigen von Dingen, die wir gelernt haben oder die wir auch noch nicht so richtig verstehen. Was wir machen, sind sehr kurze Iterationen. Das hat einerseits mit der Domäne zu tun, dass wir halt wirklich nicht, zum Teil wissen wir wirklich nicht, was tun wir nächste Woche. Es hängt davon ab, was wir heute rausfinden. Es verbessert aber auch unsere Schätzungen. Und aus diesem Grund machen wir Sprint Review und Planning in einem Tag, also ungefähr einen halben Tag. Das eine vor dem Mittagessen, das andere nach dem Mittagessen. Retrospektiven machen wir bei Bedarf, das wäre sonst zu viel, jede Woche eine Retrospektive. Ich glaube, da macht man die Leute mehr fertig mit, als dass es hilft. Transparenz ist ganz furchtbar wichtig, besonders innerhalb des Teams. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht. Hier sehen wir die versprochene, also worauf das Team committed hat und was das Team am Schluss geliefert hat. Über verschiedene Sprints zieht sich das hinweg. Rot ist die Arbeit, die neu auf das Sprint Backlog gekommen ist. Grau sind die Sachen, die am Ende des Sprints noch nicht done waren. Und das geht am Anfang ganz gut, aber wenn wir uns dann das hier anschauen und ein bisschen genauer sehen, dann sehen wir, dass da plötzlich gar nichts mehr geht. Und das kann man noch ein bisschen deutlicher anschauen, wenn wir uns die einzelnen Sprint-Burndowns angucken. Das ist das erste Burndown. Ist doch ganz okay. Dann, ja, okay, 50% von der Arbeit ist gar nicht erledigt am Schluss. Drittes Mal, niemand updatet das Backlog anymore. Nicht mehr. Und bei der vierten Iteration haben wir gar keinen Sprint Backlog mehr gemacht. Und der Grund für das war Intransparenz. Wir hatten einen Datenbank-Developer, der Ende des Jahres geht. Und wir waren mitten im Redesign der Datenbank und von Oracle auf MySQL zu migrieren. Und er hat gesagt, ich kriege das noch hin, ehrlich, ganz sicher versprochen. Vor Weihnachten kriegt ihr das schön dokumentiert. Aber das bringt mir nichts, wenn ich jetzt jeden Tag dieses Daily Stand-Up mache und diese Sprint Reviews. Ich kann euch doch nichts erzählen, was nur halb fertig ist. Ich kling mich da mal aus. Und um den Frieden zu wahren, haben wir gesagt, okay, kling dich da mal aus. Großer Fehler, das ist passiert. Und das Interessante daran ist ja, dass wir nicht sehen, dass einer von den Leuten im Team nicht mehr updatet. Keiner updatet mehr das Sprint Backlog, wenn er sieht, dass es da Leute gibt, die eine Sondererlaubnis haben. Das fällt alles auseinander. Ja, big is bad, ich glaube, das ist bekannt. Je größer die Aufgaben estimiert sind, desto kleiner ist die Chance, dass sie auch wirklich gemacht werden. Das sehen wir besonders bei den Wissenschaftsthemen. Wir schätzen mittels Josephs Quattro-Stagioni-Modell, da könnt ihr ihn vielleicht dazu fragen in der Pause. Das ist Vierteltage im Prinzip. Wir mögen einfache Tools lieber als irgendwas Kompliziertes und es ist sehr wichtig, dass die Leute zusammen vor einem Flipchart stehen und nicht irgendwie jeder in der Applikation das einfüllt. Das Letzte ist, und das ist was jetzt zum Beispiel, was ich noch nicht ganz verstehe, wir haben Probleme mit der Qualität von unseren Schätzungen. Was wir hier sehen, oben ist die Overestimation, also geschätzte Velocity dividiert durch die echte Velocity innerhalb des Sprints. Und das geht so über ungefähr 67 Sprints oder sowas. Wir haben natürlich ein paar Ausreißer, das sind tatsächlich die Probleme, die ich vorher angesprochen habe. Wenn wir die uns wegdenken, dann haben wir ungefähr eine Overestimation von 1,7. Das heißt, das Team glaubt konstant, fast doppelt so viel hinzukriegen, als sie wirklich schaffen. Trotzdem, dass immer wieder in der Sprint Review erwähnt wird. Trotzdem, dass in der Retrospektive erwähnt wird. Es bleibt recht konstant. Gut, kann man sagen, fein, dann ist das halt eine virtuelle Einheit. Dann sind unsere Vierteltage halt ein bisschen länger oder kürzer oder je nachdem. Ist ja egal. Aber was halt auch interessant ist, ist der untere Graph. Das ist, wie viel Arbeit am Schluss von einem Sprint noch übrig ist. Und das fluktuiert ein bisschen, ist aber immer so ungefähr um ein Viertel. Warum ist das so? Warum geht das nicht bis auf Null runter? Und meine momentane Hypothese ist das ist ein Gleichgewichtseffekt. Da hat sich ein Gleichgewicht eingestellt zwischen dem, was das Team leistet, was der Product Owner, also der Professor von Ihnen erwartet und was auch das Outside Environment erwartet. In der Wissenschaft haben wir sehr selten wirkliche harte Make-or-Break-Deadlines. Man kann das oft noch ein bisschen verschieben und ich glaube, das sehen wir hier. Also ist vielleicht für uns 75% sicherlich nicht optimal, aber vielleicht ist es gut genug. Ja, ist wissenschaftliche Kreativität mit Scrum vereinbar? Ich glaube schon. Wir verwenden Scrum, weil es sehr flexibel ist. Was wir noch zusätzlich machen, man muss ein bisschen dieses Exploratorische zulassen. Das heißt, wir verwenden, wie das auch Google macht, diese 20% Time Off. Wir estimieren nicht, also jeder estimiert nicht seinen Tag voll, sondern lässt absichtlich Raum, nicht als Buffer, sondern um die Sachen zu verfolgen, die man sonst nicht machen kann. Und damit danke ich ja, ganz herzlich fürs Zuhören. Joseph und meine Kontaktadressen sind da drauf oder sonst gibt es ja hier diese schönen Pokens. Herzlichen Dank. Ja, gibt es Fragen oder haben alle Hunger? Ja.
Ich habe zwei Punkte. Das eine, die Anmerkung, ich finde es mit den 25%, die am Ende überbleiben, gut. Weil ich persönlich, bei uns sehen die sehr ähnlich aus und das ist für mich ein Anzeichen, dass es gesund ist. Ein gesundes Team überschätzt sich, es nimmt sich genau diesen Punkt vor, der möglicherweise erreichbar ist, den erreicht man aber nicht ganz. Schlimmer sind für mich Leute, die immer bei 0% landen und dann schätzen sich teilweise die Leute Puffer rein und nachher sieht alles rosig aus, ist es nicht. Das ist die eine Anmerkung. Die andere Anmerkung ist, weil ich auch in der Forschung bin und mit verschiedenen Doktoranden zu tun habe, habe ich nicht das Problem, dass jeder Doktorand doch ein eigenes Ziel hat, weil der hat ja, seine natürlich. Eigene Dissertation, die muss sich thematisch abgrenzen von den
Absolut.
Anderen. Wie gehe ich denn damit um?
Das ist ganz richtig. Natürlich ist eine Dissertation immer auch eine persönliche, eigenständige, unique contribution to science, sowas, ja. Was wir machen ist, wir gruppieren die Leute nach Themen. Also zum Beispiel alle, die jetzt Molekulardynamik machen, sind dann in einem Scrum thematisch zusammengefasst und beschreiben kurz, was sie jetzt... Klar, das hat einen Impact auf das Sprint-Planning, weil es ist bei uns sicherlich nicht Realität, dass da einfach Tasks auf dem Taskboard stehen und irgendjemand nimmt sich dann Tasks. Es ist sehr klar, implizit, welcher Task ist für wen. Muss auch sein, ja. Ja?
Wie schreibt man bei Ihnen den Backlog? Denn das kann ja der Product Owner im Zweifel nicht alleine machen.
Wer das Product Backlog schreibt?
Ja,
das updaten wir in Sprint Reviews. Und ja, ganz klar ist das, ich würde sagen, der Product Owner hat da Einfluss drauf, aber die Impulse sollten hoffentlich von den Doktoranden, von den Postdocs kommen.
Die Rolle des Scrum Masters, von wem ist die denn eingenommen worden?
Das habe ich gemacht. Und ich, ja, am Anfang dieses Projekts war ich tatsächlich noch in dieser Gruppe, zwar nicht in diesen Scrum-Teams, ich hatte mein eigenes Projekt, das mittlerweile ein Doktorand macht, der jetzt in einem Science-Scrum drin ist. In der Zwischenzeit habe ich jetzt eine eigene Gruppe aufgebaut, eine kleine, also ich bin wirklich, ich kenne die Leute sehr gut, ich kenne ihre Ziele sehr gut, aber ich bin nicht Mitglied vom Team. Okay, ja?
Mich wundert, dass die Retrospektiven kein fester Bestandteil sind, sondern nur bei Bedarf vorgenommen werden. Zum einen wundert mich das halt im Hinblick auf diese 25%, die regelmäßig liegen bleiben. Und zum anderen betrachte ich die Retrospektiven auch immer als etwas, wo man als Team wirklich sehr, sehr viele Verbesserungen erzielen kann. Jetzt nicht nur wirklich, was die Techniken angeht, das Vorgehen, sondern auch wirklich fortschrittliches Denken in der Domäne selber, was ja eigentlich Hand in Hand ginge mit diesem Pair-Reasoning, wenn ich das richtig verstehe,
ja.
Oder? Ist da viel darüber diskutiert worden oder ist das einfach von Anfang an recht stark unter den Tisch gefallen?
Also es ist natürlich nicht so, dass die Gruppe sich sonst gar nicht trifft. Es gibt regelmäßige so Journal Clubs, es gibt auch Progress-Meetings noch außerhalb von Scrum, wo Leute dann etwas mehr in-depth ihr Projekt vorstellen, weil wir gemerkt haben, wenn man immer nur diese Inkremente betrachtet, geht manchmal gern das größere Bild auch verloren. Also es ist nicht so, dass sich die Gruppe jetzt nur zu Sprint Reviews trifft. Die Retrospektiven haben bei uns jetzt in der Ausprägung, wie wir es machen, so ein, ja, man macht sie wahrscheinlich erst, wenn es Probleme gibt. Ne? Also ich versuche auch während des Sprint Reviews ein bisschen zu fühlen, den Puls vom Team zu fühlen, gibt es Dinge, über die man sprechen müsste. Das heißt, sie sind dann, es ist eher ein Healing-Prozess, was wir im Retrospektiv.